Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe. Gedenkt, dass ich Gott bin. Und heute ist der letzte Teil davon. Wenn wir uns so intensiv mit Gott beschäftigen, mit seinem Charakter, mit seinem Wesen, mit seinen Eigenschaften, dann stoßen wir hin und wieder auch auf Themen, die so eine gewisse Spannung in uns auslösen. Zumindest geht es mir immer wieder so. Zum Beispiel die Tatsache, dass Gott eins ist, dass Gott es nur einen Gott gibt, dass aber gleichzeitig drei Personen sind. Das fällt uns nicht immer leicht nachzuvollziehen. Das passt irgendwie mit unserem Denkmuster nicht immer überein. Anderes Beispiel vor 3 Wochen, die erste Predigt, da hat Clemens darüber gesprochen, dass Gott heilig ist. Wir haben gesehen, wie Jesaja oder auch wie andere Personen wirklich vor Ehrfurcht vor Gott stehen, wie sie vor Ehrfurcht erstarren, wie sie sich gar nicht getraut haben, ihm irgendwie nahe zu kommen. Und gleichzeitig stellt sich Gott als Vater vor, als vertrauter Vater, der eine persönliche, eine vertraute Beziehung zu uns haben möchte. Mir persönlich tut es immer gut, wirklich so beide Perspektiven auch mir vor Augen zu führen. Ich denke, wenn man das Gewicht zu stark auf die eine Seite lenkt, dann führt es zu einem verzerrten Bild von Gott. Wenn wir die Heiligkeit zum Beispiel vernachlässigen, dann ja, ist Gott irgendwann nicht mehr als ein guter Kumpel vielleicht. Wenn wir die Vertrautheit, die wir haben dürfen, außer Acht lassen, dann wird Gott irgendwann ein ganz unnahbarer, ein entfernter, ein theoretischer Schöpfer ohne Beziehung. Insofern sind solche Spannungen auch was Gutes. Da muss auch nicht immer jede Frage letztendlich beantwortet sein, sondern das kann uns helfen, auch wirklich ein realistisches Bild von Gott zu bekommen. Wir machen heute weiter mit diesen verschiedenen Perspektiven auf Gott, die wir durch den Propheten Jesaja bekommen. Und auch das heutige Thema, ja, kann so eine gewisse Spannung auslösen. Zumindest ist es auch bei mir manchmal so. Das Thema heute lautet der souveräne Gott. Erstmal die Frage, warum das Thema wichtig für uns ist. Souverän sein bedeutet ja irgendwie, völlig uneingeschränkt handeln zu können. In jeder Hinsicht irgendwie überlegen zu sein, Entscheidungen völlig autonom treffen zu können, das heißt unabhängig von allen anderen treffen zu können und auch niemanden Rechenschaft schuldig zu sein. Wir leben zum Beispiel auch in einem souveränen Staat, das heißt, Deutschland kann Entscheidungen, die das Land betreffen, für sich selbst entscheiden. In Jesaja 46, Vers 9 sagt Gott, gedenkt, dass ich Gott bin. Genau das ist der Titel unserer Reihe. Und im Anschluss sagt er, ich bin Gott und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wir sehen schon, Gott ist in seinem Handeln ja absolut unabhängig von jeder seiner Schöpfung. Völlig unabhängig von Mensch und Tier sowieso, aber auch unabhängig von Raum, unabhängig von Zeit. Gott tut immer das, was ihm gefällt, wann es ihm gefällt, wie es ihm gefällt und mit wem es ihm gefällt. Und Gott ist niemandem Rechenschaft schuldig, sondern er ist souverän. Und Gott muss auch souverän sein, um überhaupt wahrhaftig Gott zu sein. Ein Gott, der nicht souverän ist, der wäre gar kein Gott. Und daraus ergibt sich so eine gewisse Spannung bzw. mehrere Fragen, die wir stellen können. Wenn Gott nämlich souverän ist, wenn sein Ratschluss immer zustande kommt und wenn er alles vollbringt, was ihm gefällt, welche Rolle haben dann wir Menschen? Sind wir bloße Marionetten? Haben wir einen freien Willen? Können wir auch gegen Gottes Pläne handeln? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Gottes Souveränität und seiner Gnade für die Menschen? Und nach welchem Prinzip sucht er Menschen für besondere Aufgaben aus? Wie verteilt er Gaben, wie verteilt er Aufgaben? Wir werden heute nicht alle diese Fragen umfassend beantworten. Ich möchte mich auf drei Punkte heute konzentrieren. Erstens, oder ich möchte schauen, wo sich Gottes Souveränität wirklich verdeutlicht, wo sie sich zeigt. Und in den drei Punkten. Erstens, Gottes Souveränität zeigt sich in der Geschichte Israels. Zweitens, Gottes Souveränität zeigt sich durch die Führung einzelner Menschen. Und drittens, Gottes Souveränität zeigt sich in der Errettung aus Gnade. Punkt 1. Gottes Souveränität zeigt sich in der Geschichte Israels. Wir wollen uns auch diese Perspektive auf Gott wieder aus einem Abschnitt aus Jesaja anschauen. Und bevor wir jetzt aber den Text lesen, gibt es noch einen kleinen Geschichtsunterricht, dass wir das richtig einordnen können. Wie ihr wisst, wurde das Volk Israel ungefähr 600 vor Christus ins Exil nach Babylon geführt. Das Babylonische Reich war zum damaligen Zeitpunkt die größte und wichtigste und mächtigste Militärmacht in der Region. Die haben sich mehr und mehr ausgebreitet und haben Länder eingenommen. Das sind die heutige Irak, Syrien, Jordanien, Teile von Iran, Teile von Saudi-Arabien, also war wirklich groß. Und auch Israel oder auch Juda wurde eben besiegt. Jerusalem wurde zerstört und das Volk wurde gefangen weggeführt. Und sie waren plötzlich nicht mehr frei, sie waren Gefangene und sie lebten dort nicht nur ein paar Jahre, sondern mehrere Jahrzehnte, ohne jede Hoffnung, dass sich das irgendwie ändern könnte, weil sie militärisch überhaupt nichts entgegenzusetzen hatten. Und in diese Zeit hinein spricht Jesaja in den Kapiteln 44 und 45 und da wollen wir jetzt ein paar Verse von lesen. Jesaja 44. Jesaja 44 ab Vers 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden und seine Trümmerstätte werde ich wieder aufrichten, der zur Meerestiefe spricht, versiege und seine Ströme will ich austrocknen, der von Kyros spricht, mein Hirte. Er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen, und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen, und Tore bleiben nicht verschlossen. Ich werde vor dir herziehen und werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Um meines Knechtes Jakob willen und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Jesaja wirkte zwischen 740 und 701 vor Christus, das heißt circa 150 Jahre vor dem hier genannten persischen König Kyros. Trotzdem schildert der Prophet die Umstände der Errettung Israels und nennt sogar die wichtigste Person in dem Zusammenhang, nämlich Kyros, beim Namen. Das hat zur Folge, dass viele Bibelkritiker annehmen, dass im Jesaja-Buch alles ab Kapitel 40 ungefähr von einem anderen Autor stammen muss, weil es ja aus logischer Sicht gar nicht nachzuvollziehen ist, dass es alles schon vorher prophezeit wurde. Aber ich kann euch da beruhigen, auch in den Evangelien und auch Paulus zitiert immer wieder hintere Teile von Jesaja und es wird immer wieder auch Jesaja zugeschrieben. Also Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Gott hat vor vielen, vielen Jahren einen Bund mit ihnen geschlossen, den er immer einhalten wird. Im 3. Mose sagt er, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und wir lesen, wenn wir so das Alte Testament durchlesen, immer wieder, wie Gott zu seinem Volk steht, über Jahrhunderte, über Jahrtausende seinem Volk treu ist. Und es gibt auch Gericht. Gott schickt auch immer wieder schlimme Zeiten, um das Volk wieder in die rechte Spur zu bringen, um wieder sie von ihren Götzendienst wegzubekommen. Aber das Volk Israel wird niemals untergehen. Er wird immer bei ihnen bleiben und zu ihnen halten. Diese große Treue zu dem Volk, die galt schon immer und die gilt auch heute noch. Und damals war es eben so, dass das Volk unter Gericht stand. Sie wurden militärisch besiegt, sie wurden eben als Gefangene weggeführt und eben nicht nur ein paar Monate, sondern eine ganze Generation waren sie in Gefangenschaft. Und es gab, wie gesagt, keinen sichtbaren Grund, warum sich das irgendwie ändern sollte. Aber auch hier sehen wir, Gott bleibt seinen Versprechen treu. Er steht zu seinem Bund, er steht zu seinem Volk. Wir haben vorher schon gehört, alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und Gott zeigt eben in dieser Situation, dass er in seinem Handeln absolut uneingeschränkt ist, eben absolut souverän ist. Und deshalb gibt es doch diesen Weg aus dem Gericht wieder zurück, dass Israel das eigene Land wieder bevölkern kann. Und damit keine Missverständnisse aufkommen, dass es irgendwie Zufall war oder irgendwie unglückliche Umstände waren oder glückliche Umstände, je nachdem, lässt Gott es schon viele, viele Jahre vorher aufschreiben, damit es klar ist, dass es Gottes Wirken war. Jesaja selbst hat dann mit der Erfüllung nichts mehr zu tun. Tatsächlich ist es aber so, dass es genau so eingetroffen ist, wie er es prophezeit hat. Und es ist eben Gott selbst, der das erfüllt, was der Prophet Jesaja verkündet hat. In Vers 26 sagt er, ich bin es, der das prophetische Wort seines Dieners verwirklicht. Und diese Formulierung, ich bin es, die finden wir in diesem Abschnitt immer wieder heißt es, ich bin es, der die Erde gegründet hat, ich bin es, der die Himmel aufgespannt hat, ich bin es, der das alles wirkt, ich bin Gott, ich tue das, was mir gefällt. Und dabei benutzt Gott eben auch weltpolitische Veränderungen. Die Machtverhältnisse in der Region entwickeln sich genau so, wie es Gottes Plänen entspricht. Auf einmal ist da eine neue militärische Macht. Das Persische Reich wird immer größer. Sie überrollen quasi alles in der Region. Sie besiegen fast mühelos auch die Babylonier. Und plötzlich entsteht eine ganz neue Situation, die es schlussendlich möglich macht, dass Israel zurückkehren kann. Was sonst ziemlich sicher nicht möglich gewesen wäre. Und in dieser Situation wird Gottes Souveränität ganz deutlich, dass er wirklich über allem steht. In Vers 24 sagt er, ich bin der Herr, der das alles bewirkt. Ich allein habe den Himmel ausgespannt. Ich allein habe die Erde befestigt. Ich bin es, der die Zeichen der falschen Propheten zunichte macht und die Wahrsager als Scharlatane enttarnt. Ich zwinge die Weisen zum Rückzug und enttarne ihre Weisheit als Dummheit. Ich bin es, der das prophetische Wort seines Dieners verwirklicht. Ich führe die Weissagungen seiner Boten aus. Die ganze Erde hat Gott gemacht, diese ganze Erde gehört Gott und er handelt mit seiner Erde so, wie es ihm gefällt. Und nichts ist unglücklichen Zuständen oder dem sogenannten Schicksal überlassen, sondern Gott ist absolut souverän. Und in Vers 28 sagt er, ich bin der Herr, der zu Jerusalem sagt, werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde wieder neu gegründet. Gott ist der Herr über allem und die Geschichte und auch die Zukunft Israels ja, die lag schon immer und wird auch immer in seiner Hand liegen. Nach wie vor. Und natürlich nicht nur Israels Zukunft, sondern natürlich liegt auch unsere Zukunft in seiner Hand. Ja, die von Mannheim, die von Deutschland, die von Europa. Es gibt immer wieder Wahlen, wo man sich so ein bisschen fragen kann, in welche Richtung sich das alles so entwickelt, auch innerhalb Europas. Aber auch wir dürfen wissen, Gott ist souverän und es wird nichts passieren, was er nicht zulässt. Und ich glaube, wir können auch einfach lernen, ihm in diesem Punkt noch mehr zu vertrauen. Besonders natürlich auch im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf uns selbst. Wir gehören nicht zu Gottes auserwählter Nation, aber wir gehören zu seinem Leib. Wir wurden nicht körperlich hineingeboren, sondern wir wurden ja in seine Familie aufgenommen. Und Gott hat einen Plan auch mit uns als Gemeinde, mit jedem Einzelnen von uns. Und nichts und niemand wird in der Lage sein, an diesem Zustand oder an Gottes Plan etwas zu ändern. Die Treue zur Gemeinde ist genauso groß wie zu Israel. Und es wird eben nichts passieren, das Gott nicht zulässt. Es wird vielleicht auch schwierige Zeiten geben oder Prüfungen geben. Auch eine Gemeinde oder Einzelne brauchen manchmal ja eine Form von Gericht. Aber es wird immer ein Happy End geben. Weil Gott treu ist, weil Gott souverän ist, das hat er oft genug bewiesen und wir dürfen ja zu jedem Zeitpunkt zuversichtlich in die Zukunft schauen und dürfen uns freuen darüber, dass Gott eben seine Souveränität immer wieder schon gezeigt hat und dürfen uns darauf verlassen, dass es auch so bleiben wird. Ja, zweiter Punkt, Gottes Souveränität zeigt sich auch durch die Führung von Menschen. Gott gebraucht immer wieder einzelne Menschen, einzelne Personen, um die Geschichte mit seinem Volk fortzuführen, um seine Pläne umzusetzen. Und diese Menschen bekommen dann für ihren Dienst genau die Gaben und die Fähigkeiten und die Talente, die sie eben dafür brauchen. Wenn wir uns so die ganz großen Glaubensvorbilder vor Augen führen, ein Abraham, ein Josef, ein Mose, ein Josua, ein David oder die Apostel oder auch Paulus, sind alle in vieler Hinsicht Vorbilder, auch darin, wie sie sich von Gott haben führen lassen. In diesem Fall, was wir jetzt gelesen haben, benutzt Gott Kyros, einen persischen König. Und das finde ich insofern interessant, weil er zunächst einmal überhaupt nichts mit Gottes Volk zu tun hat. Aber der Sieg von Kyros Armee bedeutet eben letztendlich die Freiheit für Gottes Volk, dass sie in ihre Heimat zurückkehren konnten. Was sagt Gott über diesen Mann, Kyros? In Vers 28, in Kapitel 44, sagt er: Ich bin der Herr, der zu Kyros, mein Hirte, sagt, alles, was ich will, wird er ausführen. Und Kapitel 45, Vers 1 und 13, dies sagt der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten. Und später, ich selbst habe ihn in Gerechtigkeit erweckt und werde alle seine Wege ebnen. Finde ich total interessant. Gott nennt ihn meinen Hirten, er nennt ihn den Gesalbten. Das ist übrigens dasselbe Wort, was auch für David immer wieder verwendet wird. Zweimal wird es sogar als Messias im Alten Testament übersetzt. Es wird also deutlich, dass Gott genau ihn, genau diesen Mann für seine Pläne ausgewählt hat. Und dass es kein Zufall war, dass gerade in diesem Zeitraum sich das Persische Reich ausgebreitet hat. Und dass es kein Zufall war, dass gerade Kyros König war. Gott wollte, dass Kyros die Babylonier besiegt und dass er König dort ist. Ja, warum eben gerade Kyros? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber wir können wissen, dass seine Berufung nichts mit seiner besonderen Leistung irgendwie zu tun hat. Weil, haben wir gesehen, es wurde schon 150 Jahre vorher angekündigt. Interessant ist auch, dass dieser König auch aus weltlicher Sicht eine große Anerkennung bekommen hat. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was dort steht. Da heißt es dann irgendwo, schon bald nach seinem Tod wurde der Perserkönig Kyros von seinem Volk als idealer König legendenhaft verklärt. Seine Person gilt noch heute als das Vorzeigebild eines Königs und eines Herrschers. Also der war wohl ein sehr beeindruckender König. Aber in unserem Text hier wird deutlich, dass letztendlich es nicht an Kyros lag, sondern dass Gott da seine Finger im Spiel hat, dass Gott ihm Gnade schenkt und diesen Sieg schenkt. Er sagt, ich werde durch dich Völker unterwerfen und Könige entwaffnen. Ich will vor dir hergehen und einebnen, was sich dir in den Weg stellt. Ich habe dich stark gemacht, bevor du mich erkanntest. Wir sehen also, Gott allein ist hier der Ursprung. Kyros kannte Gott nicht mal. Er sagt, ich habe dich stark gemacht, bevor du mich erkanntest. Und aus unserer Sicht gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, warum Gott gerade diesen Mann ausgewählt hat, so viel Gnade schenkt, so viel Erfolg schenkt. Aber es ist eben Gottes Entscheidung und er muss uns da auch keine Rechenschaft geben. Er ist souverän in seinem Handeln und kann die Menschen auswählen und so führen, wie er es für gut und für richtig hält. Und viel wichtiger finde ich als die Frage, warum jetzt gerade dieser Mann ist, welches Ziel Gott damit verfolgt, welchen Plan er damit verfolgt. Und es ist offensichtlich, dass es ihm nicht um diesen Mann an sich ging, dass er ihn jetzt zum größten Vorbild der Könige hochheben wollte, sondern Gott hatte viel höhere Pläne, nämlich er wollte sein Volk wieder befreien. Und zum Zweiten sollte Gottes Macht und seine Treue bekannt werden. Sollte seine Einzigartigkeit bekannt werden. In Vers 3, in Kapitel 45 heißt es, das alles tue ich, damit du weißt, dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich bei deinem Namen ruft. In Vers 6, damit die ganze Welt vom Osten bis zum Westen erkennt, dass es keinen anderen Gott gibt. Ich allein bin der Herr, es gibt außer mir keinen Gott. Das heißt, Gott geht es neben Israel auch immer um seine eigene Ehre, dass die Menschen ihn als den einzig wahren, als lebendigen Gott erkennen und auch anerkennen, dass es keinen anderen Gott gibt außer ihm und dass die Menschen auch erkennen, woher tatsächlich die Hilfe kommt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott nicht die Welt durch Naturkatastrophen und ausschließlich irgendwie durch übernatürliche Wunder vom Himmel her regiert, sondern dass Menschen mit einbezieht. Er bezieht uns Menschen in sein Handeln und in seine Pläne mit ein und er führt uns nach seinen Plänen. Er gibt uns Gaben, er gibt uns Talente, er gibt uns Kraft und Mut für ganz bestimmte Aufgaben. Und zum Glück sind unsere Aufgaben nicht immer so groß wie die von Kyros. Ich glaube, die wenigsten von uns werden jetzt die Aufgabe bekommen, ein Land zu befreien. Aber wir bekommen unterschiedliche Aufgaben und entsprechend auch unterschiedliche Gaben. Immer mit dem Ziel, sie für Gottes Anliegen einzusetzen und Gott damit zu verherrlichen. Wir bekommen diese Gaben nicht um uns selbst willen, um uns selbst aufzuerbauen, sondern um Gottes Pläne auszuführen. Und vielleicht ist es so, dass der ein oder andere nicht so ganz zufrieden ist mit dem, was er hat und sich fragt, warum scheinbar andere irgendwie besser vielleicht dastehen. Und irgendwie wirkt es auch in unserem Text, den wir jetzt noch gleich lesen, so, dass Gott es schon vorhersieht, auch in diesem Fall, dass es vielleicht zu Irritationen kommt, die er auslöst, wenn jemand völlig Fremdes sein Volk retten soll, warum es keiner aus dem Volk selbst war. Und wir lesen mal weiter in Jesaja 45 ab Vers 9. Jesaja 45 ab Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Bildner rechtet. Ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen. Sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände. Wehe dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zur Frau, warum hast du wehen? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner. Wollt ihr mich etwa wegen meiner Kinder fragen und über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich war es, meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all ihrem Heer habe ich Befehl gegeben. Ich habe ihn ihn, also Kyros, erweckt in Gerechtigkeit. Und alle seine Wege ebne ich. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten freilassen. Nicht für einen Kaufpreis und nicht für ein Geschenk, spricht der Herr, der Herrscher. Also sollte jemand auf die Idee kommen, Gottes Handeln hier irgendwie anzuzweifeln oder das in Frage zu stellen, warum gerade ein persischer König Israel retten soll und nicht einer aus den eigenen Reihen, dann bekommt er direkt hier seine Antwort. Und irgendwie wird es auch sehr persönlich an der Stelle. Gott sagt, denen, die im Streit mit ihrem Schöpfer leben, wird es schlimmer gehen. Streitet der Lehm mit dem, der ihn formt und sagt, was machst du? Vielleicht hast du Gott auch schon mal mehr oder weniger vorwurfsvoll gefragt, warum gerade der und der von ihm so gesegnet ist und du nur diese oder jene Begabung hast. Mir selbst geht es leider manchmal so, dass ich unzufrieden bin, so wie ich bin, dass ich auf andere schaue und vielleicht so ein Stück weit auch neidisch bin auf deren Gaben, deren Fähigkeiten, deren Möglichkeiten oder darüber, wie sie von Gott geführt und auch gebraucht werden. Und Gott sagt, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Ich glaube, Gottes Souveränität zeigt sich auch darin, wie er Gaben und wie er Aufgaben verteilt, wie er unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich führen möchte. Wie er manchen Menschen in der Öffentlichkeit gebraucht, wie er andere im Verborgenen gebraucht. Und ich sage zu mir und zu euch, schaut nicht auf andere, sondern frag dich lieber, wie kann ich zum Beispiel in der nächsten Woche meine von Gott geschenkten Gaben nutzen, um ihn zu ehren, um anderen zu dienen, um wirklich einen merkbaren Unterschied zu machen, egal ob für viele oder auch nur für eine einzelne Person. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das annehmen können, wie Gott uns führt, dass wir auch bereit sind, diesen Weg zu gehen, dass wir demütig auch mit unseren Gaben umgehen und dass wir sie vor allem zu seiner Ehre einsetzen und uns immer bewusst sind, dass alles, was wir haben, von ihm kommt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus mal. Der dritte Punkt. Gottes Souveränität zeigt sich in der Errettung aus Gnade. Das heißt, Gott ist völlig frei in der Errettung von Menschen. Und ich möchte jetzt die verbleibenden Minuten nicht auf das Thema persönliche Prädestination oder freie Wille der Menschen eingehen, sondern wir werden sehen, dass Gott völlig frei und auch souverän in der Entscheidung ist, welche ganzen Völkergruppen oder ganze Nationen er seine Gnade anbietet. Und wir lesen noch einen letzten Abschnitt, den Vers 17 und dann ab Vers 20. Vers 17 und dann ab Vers 20. Israel findet Rettung in dem Herrn, ewige Rettung. Ihr werdet nicht zustanden und nicht zunichte werden in alle Ewigkeiten. Und Vers 20, versammelt euch und kommt, nähert euch allesamt, ihr Entkommenen der Nationen. Keine Erkenntnis haben die, die das Holz ihres Götterbildes tragen und zu einem Gott flehen, der nicht retten kann. Berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von alters her hören lassen? Schon längst es verkündet. Nicht ich, der Herr. Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. In dem Herrn werden gerecht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israels. Wir sehen hier zunächst nochmal, dass Gott wirklich bis in alle Ewigkeiten seinem Volk Israel treu sein wird. Genau so, wie er es immer versprochen hat. Israel ist und bleibt ein ganz besonderes Volk für Gott. Aber Gott dehnt seine Gnade auch auf andere aus. Er spricht zunächst die Entkommenen der von Kyros besiegten Nationen an. Er sagt in Vers 20, tretet heran, die ihr aus den Heidenvölkern, die ihr mit dem Leben davongekommen seid. Und er fordert auch sie auf, ihn als Gott anzuerkennen und sich von ihren Götzen zu trennen. Er sagt immer wieder, außer mir gibt es keinen Gott. Eure hölzernen Götzen werden euch nicht weiterhelfen. Und er kündigt an, die ganze Welt dieses Angebot zu machen. In Vers 22 sagt er, wendet euch auf der ganzen Welt von überall her zu mir und lasst euch retten. Denn ich bin Gott, es gibt keinen anderen. Niemand auf der Welt hatte oder hat jemals Anspruch auf Gottes Gnade. Dann wäre es keine Gnade mehr, dann wäre es ja, irgendwie Lohn. Aber Gottes Gnade ist immer unverdient. Und Gott ist nicht verpflichtet, irgendeinem Sünder auf der Welt seine Gnade anzubieten. Wenn Gott sich entscheiden würde, niemanden zu retten, dann wäre er immer noch vollkommen gerecht. Wenn Gott sich entschließen würde, ein paar wenige zu retten, dann wäre er absolut gerecht. Und wenn er sich entschließt, alle zu retten, ist er absolut gerecht. Gott ist souverän und das bedeutet, er ist absolut frei in seinem Handeln und er ist frei, seine Gnade nach Belieben zu verschenken. Egal ob an gar keinen, an wenige oder an alle. Da passt es eigentlich heute ganz gut, dass wir Pfingsten haben, dass wir Pfingstsonntag feiern. Nämlich genau der Tag, an dem wir daran denken, dass Gott ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Dass die Gemeinde entstanden ist, in die wir eben nicht körperlich, sondern geistlich hineingeboren sind. In Johannes 1 stehen die ganz bekannten Verse, Vers 12 und 13. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Damals war es so, den Pharisäern hat es überhaupt nicht geschmeckt. Auch Petrus musste diese Lektion erst lernen von Gott. Aber wie wir sehen, war auch das schon ja, lange Gottes souveräner Plan für alle Menschen und eben auch für uns. Und ich möchte mir das immer wieder neu bewusst machen und am besten mit euch zusammen, uns immer wieder, dass wir uns das neu bewusst machen, dass wir neu dankbar sind, dass wir ja, dieses Gnadenangebot überhaupt bekommen und dass wir auch offen sind für jede Möglichkeit, anderen Menschen von dieser Gnade zu erzählen, weil ich glaube, genau das ist Gottes Wille und Gott gebraucht uns Menschen, er gibt uns die nötigen Fähigkeiten, damit wir ja, uns gebrauchen lassen können von ihm, dass wir an seinem Reich mitbauen können. Ich möchte zusammenfassen. Gottes Souveränität zeigt sich in der Geschichte Israels. Israel ist sein Volk, er hat es auserwählt, er hat einen Bund geschlossen und er bleibt seinem Versprechen treu. Und souverän zu sein bedeutet eben, einen festen Willen zu haben und auch die Macht zu haben, diesen Willen durchzusetzen. Gottes Wille war es und ist es, das Volk Israel vor dem Untergang zu bewahren. Da konnten weder die Babylonier, noch Hitler, noch aktuelle Feinde Israels irgendwas dran ändern. Und genauso hat Gott seinen Plan mit seiner Gemeinde und hat seinen Plan mit jedem von uns. Und nichts und niemand kann uns von seiner Liebe scheiden. Gott ist souverän und sein Wille wird geschehen, ganz persönlich für dich und für mich. Gottes Souveränität zeigt sich dadurch, wie er Gaben verteilt, wie er führt, wie er unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Weise führt. Die Grundlage ist immer seine Gnade. Ja, Kyros wurde 150 Jahre vorher schon genannt. Das heißt, es lag nicht an seiner Person oder an den besonderen Fähigkeiten, die er gezeigt hat, sondern es war Gottes Souveränität, die ihn ausgewählt hat. Und genauso können wir aufmerksam sein und ja, mit großer Demut nach unseren Gaben suchen und fragen. Wir können uns selbst fragen, wir können Gott vor allem fragen, wo er uns gebrauchen möchte. Wir können sie in unserer ganzen Kraft einsetzen. Das gehört auch immer dazu, unser Anteil daran. Wir sollten dabei nicht neidisch auf andere schauen oder irgendwie mit Gott hadern, sondern sollten uns fragen, wie kann ich meine Gaben heute in deinem Reich einsetzen? Und drittens, Gottes Souveränität zeigt sich dadurch, dass er vollkommen autark entscheiden kann, wem er sich erbarmt. Ja, ob er niemanden oder alle oder wenige retten möchte, liegt ganz bei ihm. Er hätte sein Gnadenangebot auf das Volk Israel beschränken können und er wäre absolut gerecht geblieben dabei. Aber er hat sich entschieden, auch die Nationen, also auch uns mit hineinzunehmen. Und wir dürfen uns Kinder Gottes nennen, weil er selbst uns eingeladen hat, weil Jesu Tod auch für uns gilt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit diesen unterschiedlichen Eigenschaften Gottes vertraut machen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen einiges gehört. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir über diese verschiedenen Perspektiven nachdenken. Es gibt natürlich noch viel mehr, als wir in diese Predigtreihe unterbringen konnten. Aber wir dürfen Gott auch immer wieder persönlich bitten, ihn besser zu erkennen, ihn vertrauter kennenzulernen, damit unser Gottesbild wirklich mehr und mehr mit der Realität auch übereinstimmt und wir nicht so in einem Wunschdenken vielleicht festhängen. Ich glaube, genau das ist auch sein Wille, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Deswegen sagt er, gedenkt, dass ich Gott bin. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir dich so kennenlernen dürfen in deinem Wort. Danke, dass du immer wieder Menschen gebrauchst, um auf dich aufmerksam zu machen. Vielen Dank, Herr, dass wir dein Wort haben, dass es über so viele Jahrtausende auch bewahrt geblieben ist, dass wir darin lesen können, was du auch schon vorhergesagt hast. Wir staunen darüber, wie du die Welt in deiner Hand hältst, wie du führst, wie du deine Pläne auch verwirklichst, auch wenn wir Menschen oft eigene Wege gehen wollen. Du hast immer wieder Möglichkeiten, ja, zu deinem Willen zu kommen, Herr. Und da sind wir froh drum, dass wir wissen dürfen, die Zukunft liegt nicht bei uns, sondern sie liegt in deiner Hand. Unsere eigene Zukunft liegt in deiner Hand. Die Zukunft deiner Gemeinde liegt auch bei dir. Und das macht uns froh, wenn wir sehen, wie treu du über die vielen, vielen Jahre auch mit Israel umgegangen bist, du noch heute zu ihnen stehst. Danke, Herr, dass du ein so treuer Gott bist, ein souveräner Gott bist, der das tut, was er möchte und auch die Macht dazu hat. Danke, dass wir dich auch ganz persönlich kennenlernen dürfen, dass wir ja, mit dir leben dürfen, dich einbeziehen dürfen in unser Leben. Danke, dass du uns Gaben schenkst, die wir benutzen können, um dich zu ehren und hilf uns bitte dabei, Herr. Zeig uns deine Führung, mach uns deutlich, wo du uns gebrauchen möchtest und hilf uns wirklich mit großem Vertrauen, mit großer Kraft und Mut, dir zu folgen. Amen.